Hanna, wir müssen reden.
Gerne, Jenny. Ich bin gespannt.
Wir reiten in dieser Folge weiter die digitale Welle, nenne ich jetzt mal. Und zwar haben wir in der letzten Folge unsere Folge anhand oder mit Einhilfen von Google gestaltet. Und dieses Mal habe ich eine KI, nennen wir das Kind beim Namen, ChatGPT, befragt, wie ein Basketball-Podcast eigentlich so auszusehen hat. Und anhand dieser Antwort oder der Antworten gestalten wir die heutige Folge. Und damit steigen wir direkt ein, würde ich sagen, oder Hanna?
Perfekt. Mal schauen. Ich bin ja kein Kind, kein Native künstlicher Intelligenz, aber ich lerne jeden Tag dazu und mache sie mir immer, immer mehr selbst auch zu nutzen und bin mittlerweile mit der richtigen Anwendung und mit dem richtigen Filter, macht es mir mein Arbeitsleben auf jeden Fall einfacher. Jetzt bin ich mal gespannt, was ChatGPT für unseren Podcast tun kann.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, auch wenn das vielleicht andere Lehrkräfte jetzt nicht so öffentlich gestehen würden. Auch ich frage ab und zu mal ChatGPT nach seiner oder ihrer Meinung. Und ich sag mal, wenn wir das in unserem Berufsleben können, dann können wir das auch für unser Hobby. Und deswegen haben wir das einfach mal in unser Hobby, nämlich diesen Podcast, rübergetragen. Die explizite Frage, die ich gestellt habe an die KI, war: What does a basketball podcast talk about? Und dann hat es mir echt relativ viele Punkte ausgespuckt. Und der erste Punkt, beziehungsweise wir können die ersten beiden Punkte, glaube ich, relativ gut zusammenziehen, waren zum einen Game Analysis and Recap. Das ist ja was, was wir eigentlich eher selten machen. Ja, wir gehen weniger in das tagesaktuelle Geschäft von irgendwelchen Spielen hier in der Bundesliga oder Spielen in der WNBA, die ja gerade sowieso passiert, oder Euroleague ein oder auf irgendwelche Spiele, die anstehen. Aber heute trauen wir uns mal in dieses unbekannte Gewässer rein, zumindest so ein bisschen. Und für mich geht das so ein bisschen Hand in Hand, zumindest das, was wir hoffentlich erzählen werden, mit NBA, beziehungsweise wir fokussieren uns ja auf Frauenbasketball, WNBA oder Euroleague oder DBBL News. Und in dieser Kategorie war zum Beispiel auch genannt Trades and Free Agency. Und ich habe mir da mal rausgepickt, dass wir ja über unsere zwei WNBA Champions sprechen können, nämlich Niara Sabali und Leonie Fiebig, die ja, okay, ob man das jetzt offiziell Trade nennen kann, darüber können wir diskutieren, aber die ja quasi nach ihrer erfolgreichen WNBA-Saison jetzt wieder in der Euroleague gelandet sind, nämlich bei Fenerbahce Istanbul und bei Valencia. Und sind da in die laufende Saison eingestiegen und bisher ganz erfolgreich. Hanna, vielleicht dein Kommentar zu diesem Off-Season, Mid-Season-Move Trade der beiden WNBA-Champions. War das vorhersehbar? War das total überraschend? War das der richtige Schritt für die beiden?
Nee, also ich glaube, das war vorhersehbar. Ich glaube, wir sind auch aktuell noch in einem Bereich. Ich glaube, jetzt hole ich, glaube ich, ganz doll aus. Das passiert mir ab und an mal.
Deswegen schalten die ZuhörerInnen ja auch immer wieder ein.
Ja, nachdem sie erstmal dann auf Stumm schalten, wenn ich einen Monolog halte. Nein. Aber ich glaube, das ist aktuell gerade auch natürlich für Spielerinnen aus Europa oder die sozusagen europäischer Herkunft sind und auch eine gewisse Affinität und Freude am europäischen Basketball haben, immer noch ein ergänzender Schritt zum, sage ich mal, zur Jahresplanung ist. Ich glaube, dass wir das zukünftig immer weniger sehen werden. Das ist so ein bisschen meine große Sorge, die ich habe. Große Sorge, dass die Entwicklung der WNBA, die natürlich per se erstmal positiv ist, weil ich glaube, dass es natürlich toll ist, dass wir so eine Profiliga auf der Welt haben, die wächst, dass ein Interesse an Frauensport da ist. Aber dieser Wachstum der WNBA hat natürlich im schlimmsten Fall große Konsequenzen für unsere europäischen Ligen. Also in dem Moment, wo mehr Teams in der WNBA spielen, es gibt ja diesen Expansion-Plan, es wird ein Team kommt direkt schon dazu, es werden dann bis durch das 28 sind nochmal zwei Teams, die dazu kommen. Das heißt, es ist mehr Raum für Top-Spielerinnen, als es vorher war. Die Saison wird länger dauern, die Gehälter steigen. Das heißt, die Notwendigkeit für WNBA-Spielerinnen per se, was ja früher eigentlich immer auch aus der finanziellen Notwendigkeit heraus entstanden ist. Es ist ja nicht immer so gewesen, dass die WNBA-Spielerinnen dann unbedingt auch noch in Europa spielen wollten, sondern es war einfach so, dass das finanziell einfach nicht wirtschaftlich genug war, um halt nur die Saison an der WNBA zu spielen, dann den Rest des Jahres gar nichts zu machen. Teilweise nochmal so an diese Zeiten von Ekaterinburg, CSKA Moskau zurückdenkt, Sue Bird, Diana Taurasi, die haben in Europa viel, viel, viel mehr Geld verdient als in der WNBA. Es gab ja sogar mal eine Saison, wo Diana Taurasi WNBA ausgesetzt hat, weil ihr russischer Club sie darum gebeten hat, beziehungsweise es war eine Vereinbarung, dass sie ihr nochmal extra Geld bezahlen, damit sie in der Zwischensaison quasi regenerieren kann, Pause machen kann. Das wechselt jetzt natürlich, ne? Wir haben jetzt, dadurch, dass die russischen Teams raus sind, ist ein Block von Teams, die sehr, sehr, sehr hochpreisig unterwegs waren, weggefallen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Einnahmemöglichkeiten im Rahmen WNBA, nicht nur die Gehälter per se, sondern auch Sponsoring-Einnahmen, Partnerschaften mit Brands und so weiter. Deshalb, ich glaube,
Und über eine Konkurrenzliga zu den europäischen Ligen werden wir später noch sprechen.
Ja,
Auch die
stimmt.
kommt ja dazu.
Stimmt. Das stimmt. Genau, das heißt, ich glaube, das ist eigentlich eine Bedrohung in Anführungszeichen, weil es natürlich nicht nur die Top-US-Spielerinnen betrifft, sondern es betrifft natürlich auch die Top-europäischen Spielerinnen, zu denen Gott sei Dank mittlerweile auch deutsche Spielerinnen zählen. Und deshalb ist es erstmal natürlich schön und wichtig, dass diese Spielerinnen zurückkommen, weil ich glaube, dass es für den europäischen Basketball wichtig ist. Ich glaube, dass es auch noch für sie wichtig ist, weil ich glaube, dass es ein Herzensthema ist. Ich glaube, dass beide sich in den USA wohlfühlen, aber ich glaube auch irgendwie so diese Verbundenheit zu Europa und die Nähe zu ihrem Heimatland wichtig ist. Und ich glaube, dass dieser Wechsel, der europäische Basketball und der amerikanische Basketball natürlich auch unterschiedlich sind. Und ich glaube, da kann man, glaube ich, viel mitnehmen, wenn man einfach diese beiden Welten weiterhin parallel bespielt. Genau. Jetzt habe ich so ein bisschen um die Frage herum geantwortet, aber.
Also ich ziehe da im Stile einer geschulten Lehrkraft, die aus Klausuren von SchülerInnen auch immer die Antworten rauszieht, heraus, dass es noch ein vorhersehbarer Move der beiden war. Und in Zukunft muss man einfach schauen, ob sie ihre Jahresplanung weiterhin mit WNBA und Euroleague gestalten oder ob sich das so ein bisschen shiftet, weil, wie du sagst, die WNBA-Saison länger wird, die Belastung höher wird, weil man vielleicht öfter bei gut, das ist natürlich dann immer im Zeitraum der WNBA, aber immer öfter bei Großereignissen dabei ist. Und man hat ja jetzt auch schon gesehen, sie sind ja nicht direkt nach der WNBA-Saison irgendwann im Oktober zu den europäischen Teams hinzugestoßen, sondern sie haben sich ja wirklich beide ein bisschen Zeit gelassen und sind jetzt erst zu Januar in die Euroleague beziehungsweise in die jeweiligen Domestic Leagues ihrer Teams eingestiegen. Genau, wir hätten dann noch, wenn wir über Trades und Free Agency sprechen, eine weitere, ja, international bekannte deutsche Spielerin, nämlich Marie Gülich. Die hat es nach Taiwan verschlagen. War das vorhersehbar?
Nee, für mich jedenfalls nicht. Für mich
Ja,
nicht.
würde ich mich anschließen.
Auf der anderen Seite, klar, also was man ja schon feststellen kann, ist, dass viele, also wir haben natürlich früher immer war der Fokus sehr stark auf dem europäischen Basketballmarkt, sage ich mal, und auf dem US-Markt, aus unserer Perspektive jetzt, ne? Also ich spreche jetzt aus der Perspektive von zwei deutschen Menschen oder zwei
Kartoffeln?
Europäerinnen, Kartoffeln, genau. Und man merkt, dann gab es immer noch Australien so als Alternative. Also das war tatsächlich auch immer noch eine Zeit lang, weil die einfach dort auch eine gut entwickelte Profiliga haben, super gute Strukturen, guter Wettkampf, auch gute Gehälter, dass viele Spielerinnen zwischen den Saisons sich dann in Richtung Australien bewegt haben, Neuseeland, sogar
Das
Leonie
hat ja Leonie
hat
Fiebig
dort
auch mal gemacht,
gespielt,
genau.
genau. Und aber klar, jetzt kommen plötzlich poppen halt wo dieser Markt einfach auch größer wird und die Ligen auch in diesen anderen Märkten sich entwickeln. Asien, klar, ist ein totales Basketballland, ne? Also China sowieso. Taiwan hatte ich bisher nicht in der Wichtigkeit, aber klar, dort werden attraktive Gehälter gezahlt. Wenn in den asiatischen Ländern etwas investiert wird, dann sehr schnell immer mit sehr schnellem Wachstum auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, dass es erstmal auch gut ist, dass es Ligen gibt, die finanziell attraktive Angebote für Spielerinnen schaffen. Mexiko, auch so ein Thema. Mexiko auch seit 3 Jahren eine Frauenprofiliga, die, wo viele europäische Spielerinnen und auch viele Amerikanerinnen von hohem Niveau plötzlich spielen, also wirklich teilweise Euroleague-Spielerinnen, weil einfach kurze Liga, extrem hohes, und nicht extrem hoch, weil schon adäquates Wettkampfniveau, weil einfach eine hohe Anzahl von Ausländerinnen erlaubt ist, eine hohe Anzahl von Amerikanerinnen erlaubt ist, gute Gehälter gezahlt werden und es einfach sich lohnt, weil es einfach schlichtweg lukrativ ist. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr auch diese, ich sage jetzt mal, etwas exotischen Ligen haben, die aufgrund der Zeit, in der sie stattfinden, aufgrund der Rahmenbedingungen, die sie schaffen, schon dann auch für Spielerinnen attraktiv sind.
Ja, und ich glaube, was man nicht ja, außen vor lassen kann, ist schon auch so ein bisschen, und ich glaube, ich kenne Marie Gülich jetzt nicht super, super gut, aber so zwei, drei Lehrgänge beziehungsweise Länderspielphasen habe ich ja schon auch mit ihr mitgemacht. Und da wirkte sie schon immer wie ein Mensch, der auch gern die Welt sehen möchte. Und so eine Möglichkeit ist ja dann auch einfach cool, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt halt irgendwie mal eine Saison in Taiwan mit, wenn das Geld irgendwie auch noch ein bisschen stimmt. Das ist ein Land, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Das möchte ich gerne näher kennenlernen. Mich interessiert die asiatische Kultur. Ich bin dann irgendwie schon da. Das ist vielleicht so ein bisschen das Johannes Thiemann-Phänomen, der ja auch relativ überraschend irgendwie nach Japan gegangen ist und sicherlich auch irgendwo bei einem Euroleague-Team untergekommen wäre. Und das wäre Marie Gülich ja auch. Also das steht ja außer Frage. Und da irgendwie so ein bisschen zu sagen, ich bin irgendwie in einem Alter, keine Ahnung, wie lange ich das noch mache, aber ich habe jetzt die Möglichkeit und ich möchte es gern mitnehmen. Ja, dann kann ich irgendwie danach das Fazit ziehen, ob sich das jetzt sportlich für mich gelohnt hat. Aber vielleicht ist ja auch das über das Sportliche hinaus wichtiger für mich, weil ich andere Menschen, andere Kulturen, andere was auch immer kennengelernt habe. Und da ist Taiwan wahrscheinlich wesentlich interessanter als Spanien, wo Marie irgendwie schon 3, 4 Jahre gespielt hat und wo sie irgendwie das Land innen auswendig kennt.
Genau, was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Es ist leider aktuell noch nicht so, dass Basketballspielerinnen, egal auf welchem Niveau sie gespielt haben oder spielen, und nehmen wir mal vielleicht 5, 6 Top-Spielerinnen auf der Welt außen vor, die durch zusätzliche Werbeverträge und so weiter entsprechend Vermögen aufbauen. Aber du verdienst in der Regel nicht genug, um davon auch viel Geld zurückzulegen. Ne? Und gerade eine Spielerin wie Marie, die auf allen Ebenen gespielt hat, und ich würde mir wünschen, dass sie noch lange spielt, aber altersmäßig und auch wenn man so ein bisschen ihre Verletzungshistorie betrachtet, da weiß man, viele Jahre wird sie wahrscheinlich nicht mehr spielen können. Und das halte ich für vollkommen verständlich und legitim, dass man sagt, wenn jetzt solche lukrativen Angebote aus dem Ausland kommen, wo man sagt, ich spiele eine Saison oder eine halbe Saison, aber ich nehme auch noch mal gutes Geld mit, was ich vielleicht dann investieren kann in was auch immer, dann sind das mit Sicherheit auch ausschlaggebende Gründe, ne? Ich glaube, dass man irgendwann ab bis zu einem gewissen Alter hat man wahrscheinlich eher so den sportlichen Wettbewerb, entwickle ich mich da weiter, ist das ein Sprungbrett für WNBA, ist das ein Sprungbrett für Euroleague-Teams, entwickle ich mich da auf das nächste Niveau. Aber ich glaube, irgendwann ist es auch legitim, darüber nachzudenken, so viel Entwicklung brauche ich nicht mehr, aber ich nehme dann vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren, die mir als Profikarriere noch bleiben, auch noch mal ein bisschen Geld einfach mit, ne? Ohne den Vertrag zu kennen und ohne zu wissen, ob Taiwan eine Liga ist, wo man viel Geld verdient. Aber das sind mit Sicherheit Faktoren, die für jede Spielerin dann auch in diese Entscheidungsfindung mit reinspielen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und dann haben wir noch eine vierte Spielerin, die ja, nennenswert einfach ist. Über sie haben wir auch schon öfter gesprochen und ihre Qualität, ihre basketballerische Qualität steht außer Frage. Und was sie vor allem in dem olympischen Qualifikationsturnier für eine sportliche Leistung trotz Verletzung abgeliefert hat, vielleicht hätte es Deutschland ohne ihre Hilfe oder ohne sie auf dem Feld stehend in der Form nicht geschafft. Zumindest hat sie sehr, sehr viele Punkte und ordentlich Minuten beigesteuert in dem entscheidenden Spiel gegen Brasilien. Satu Sabally.
Ah, ich dachte, ja, ich dachte, wir sprechen über dich, aber.
In einem anderen Leben vielleicht. genau, aber Satu hat sich für einen noch anderen dritten Weg entschieden. Nicht die Euroleague, nicht irgendwo exotisches asiatisches Ausland, sondern sie spielt, und vorhin habe ich schon so ein bisschen angeteasert, eventuell in einer konkurrierenden, zur Euroleague konkurrierenden Liga, die dieses Jahr in ihre erste Saison geht. Die Liga nennt sich Unrivaled League. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil da wollen wir nachher gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber das ist eine 3 gegen 3 Liga, findet in den USA statt. Und ja, ich habe die Statistiken mal rausgekramt. Sie spielt 18 Minuten im Schnitt. Das muss man so ein bisschen relativieren, weil die Spiele da kürzer sind. Macht da 18 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. Und das klingt ja erstmal ganz ordentlich. Und zumindest ist die Unrivaled League angetreten mit dem Versprechen, dass die Spielerinnen da ja auch gutes Geld verdienen können und mediale Präsenz haben, mediale Aufmerksamkeit bekommen. Da soll es dann auch noch so ein 1-gegen-1-Tournament geben, was jetzt dann Anfang Februar stattfindet. Also was sehr Neues. Es gibt viele InvestorInnen aus dem Sport, ehemalige AthletInnen, aber auch aus der Wirtschaft, SchauspielerInnen, die da investiert haben. Und es klingt nach einem sehr, sehr spannenden Konzept. Wie gesagt, wir werden später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber dahin hat es oder dorthin hat es Satu Zabali verschlagen. Überraschend oder zu erwarten?
Nee, also überhaupt nicht überraschend. Überraschend, dass sie, also überraschend, weil es natürlich auch irgendwie eine Art Ritterschlag ist, dass man sozusagen in den Kreis dieser Spielerin, der ja bisher noch sehr begrenzt ist und der ja schon, muss man sagen, sehr elitär ist, ne? Also elitär im Sinne von, da bewegen sich schon Top-Stars, und ich sage bewusst Stars, weil gerade natürlich auch die Auswahl der Spielerinnen und auch so, wie sie sich zusammenstellt, natürlich Spielerinnen von einem schon sehr hohen sportlichen Niveau sind. Das vollkommen außer Frage. Es sind wirklich Top-Spielerinnen der WNBA, aber es sind natürlich auch Spielerinnen, die per se auch schon eine gewisse mediale Reichweite haben, sich sehr nativ, sage ich mal, in diesem medialen Umfeld auch bewegen und gerade natürlich die Spielerinnen sind, oder zu großen Teilen auch die Spielerinnen sind, die so ein bisschen im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren auch so die Schlagzeilen des Frauenbasketball so ein bisschen mitgeprägt haben. Und deshalb, ich sag mal, vom Profil passt Satu da natürlich absolut rein und ist ja erstmal auch was sehr Besonderes, dass dann eine deutsche Spielerin dann auch in diesem Kreis, in diesen Ligen auch diese innovativen neuen Formate irgendwie von Anfang an mit begleitet. Und hatten wir ja auch schon gesagt, ne? Wir gehen nochmal ein bisschen später nochmal ein bisschen im Detail drauf ein, aber das ist natürlich das nächste. Die nächste Bedrohung in Anführungszeichen, die sozusagen diese Entwicklung mit sich bringt für den europäischen Basketball. Ich sage mal Bedrohung. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen, ich sag mal, müsste es Motivation sein, dass wir nachrüsten, ne? Also nachrüsten ist vielleicht in heutigen Zeiten die falsche Wortwahl, aber das glaube ich schon. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen, ne? Und ich würde mich freuen, wenn diese Entwicklung dazu führen, dass hier in Europa, und ich meine wirklich in Europa, nicht in Deutschland, die Leute aufwachen und sagen, ey, wir müssen echt, wir müssen investieren und wir müssen auch kreative Konzepte, lukrative Konzepte, sportlich attraktive Konzepte, sportlich attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, wonach die Spielerinnen sehen und was für Spielerinnen wichtig ist, dann passiert gerade in den USA sehr, sehr viel, was es außer, ich sag mal, Herzblut oder intrinsischer Motivation erstmal wenig Argumente gibt, in Europa zu spielen, wenn ich dort drüben diese Aufmerksamkeit bekomme, diese Möglichkeiten, mich auch als Brand, also mich als Personal Brand, als Eigenmarke irgendwie zu entwickeln, Sponsoren zu finden, Geld zu verdienen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Infrastruktur zu nutzen als Sportlerin. Das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht und nicht genau, ob so dieses Konzept sich sportlich dann auch auf dem Level entwickelt, dass es wirklich eine sportliche Alternative ist. Aber das muss es vielleicht gar nicht sein, weil wenn ich Top-Spielerin der WNBA bin, dann habe ich eine sportliche Perspektive, dann habe ich sportliche Rahmenbedingungen, dann habe ich eine Liga, die mich erfüllt, dann kann ich mir so eine etwas anders ausgerichtete Liga, wo ich ein bisschen, die ein bisschen weniger sportlichen Wert vielleicht hat, aber dafür andere Themen bespielt, ist das dann auch genau der Mix, den ich vielleicht auch für meinen Kopf und für meinen Körper auch brauche. Ne?
Es ist natürlich auf jeden Fall ein anderer sportlicher Wert, weil es ist ja keine 5 gegen 5 Liga, sondern eine 3 gegen 3 Liga. Also von daher, so ganz vergleichen kann man es natürlich nicht. Aber ja, das bleibt spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. zum dritten und allerletzten Mal. Gleich gehen wir da auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber wenn wir über Satu sprechen, gibt es auch noch zwei andere ja, News oder Topics, die wir in Bezug auf Trades oder Free Agency ansprechen können. Und zwar hat Satu sich geäußert, dass sie nicht weiter in Dallas spielen wird. Also auch da bleibt abzuwarten, wo sie denn wohl landet. Hast du einen Tipp, Hanna? Wo könnte es Satu hin verschlagen?
Bin weit weg davon, alles ist einfach nur
Was sagt dein Bauchgefühl? Wo wird es Satu hin verschlagen?
also es gibt ja so wie nennt man das, zwei Vermutungen, die sich so irgendwie im Raum bewegen. Sie hat ja das eine oder andere Mal schon fallen lassen, dass sie sich gut vorstellen könnte, mit Caitlin Clark zusammenzuspielen.
Das wären
Das
dann die Indiana Fever.
wäre in ihrer Fieber, genau. Und es gibt ja auch das eine oder andere Gerücht, dass es ja schön wäre, wenn man irgendwie drei Deutsche zusammen versammeln würde in New York und da ja sozusagen dort natürlich auch irgendwie nicht nur mit den anderen beiden, sondern auch mit dem Trainerstab Menschen da sind, die eine gewisse Affinität oder auch eine deutsche Vergangenheit haben. Who knows? Ich weiß es nicht, aber ich bin auch nicht tief genug informiert. Jenny, du bist für WNBA, du bist Sport, was das Thema angeht, wahrscheinlich sogar besser
Ja, ich
gerüstet.
habe neulich noch gelesen, also du hattest ja schon erwähnt, dass die WNBA sich vergrößert zur nächsten Saison, die jetzt im Sommer 25 stattfinden wird, kommt ja ein Team dazu in San Francisco. Und dieses Team hat natürlich im Vergleich zu den anderen Teams, die laufende Verträge etc. haben, einen höheren Cap Space. Also mehr Geld zur Verfügung, um Spielerinnen zu bezahlen. Und da habe ich neulich gelesen, dass das ja dann vielleicht auch nicht uninteressant wäre, weil die eben ja noch ein bisschen Kohle unter die Frauen bringen wollen. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir sind weit, weit weg von Zahlen, die im Männersport abgerufen werden. Und ich sag mal, die biologische Uhr bei Frauen tickt ja auch mal noch ein bisschen anders als bei Männern. Vielleicht ist es dann auch das Team, was ihr ja noch mal ein bisschen mehr Geld bieten kann als die anderen. Vielleicht entscheidet sich auch dafür, bei einem sehr, sehr erfolgreichen Coaching-Staff zu spielen in New York, oder vielleicht entscheidet sie sich dafür, die Welle von Caitlin Clark mitzureiten. Ja, ich habe ehrlich gesagt kein Bauchgefühl, da bin ich auch zu weit weg. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend. Fest steht aber, dass sie nicht zu Dallas zurückkehren wird. Das haben sowohl die Franchise als auch Satu wurde von beiden Seiten quasi bestätigt. Und dann weiß ich nicht, ob sie sich jetzt noch ein bisschen Zeit lässt und die Unrivaled League zu Ende spielt und dann entscheidet, oder ob das jetzt währenddessen kommt.
Ist ja auch nicht nur ihre Entscheidung,
Absolut, absolut,
ne?
klar. Oder wie viel Zeit sie für Gespräche,
Ja.
Meetings und so weiter hat. Ne? Eine Entscheidung, die sie jetzt aber kürzlich verkündet hat, und da hat ein Trade stattgefunden. Satu war ja immer eine Jordan-Athletin und da hat sie Teams getauscht. Sie ist nämlich jetzt eine Adidas-Athletin. War das vorherzusehen?
Ja, also ich wusste das nicht. Also
Ich auch nicht.
hat jetzt
Ich muss auch
mein
ehrlich gestehen, ich finde Nike und Jordan wesentlich cooler als Adidas. Aber Adidas ist halt so die deutsche Sportmarke.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch ausschlaggebend war,
Ja.
aber.
Also ich glaube schon, also ich glaube, also es passt, ne? Also ich wusste es vorher nicht, ich habe es ja noch vorher auch. Mein direkter Draht zum Headquarter in Adidas. Bei Adidas ist jetzt auch nicht der Beste.
Du bist auch relativ weit weg von Herzogenaurach, von
So
daher.
ist es. So ist es. Nein, Spaß. Ich glaube, dass das Thema, also ich glaube, dass es einfach ein guter Fit ist, ne? Also ich glaube, dass als Brand an sich, sag ich mal, weg davon, sie natürlich als Jordan-Athlet und also es gibt wenig Basketballer, die ich kenne, die so pro Adidas sind, ne? Ich weiß aber, dass Adidas natürlich diese Nische jetzt auch mit all dem, was da drum passiert, natürlich sich erschließen will. Candace Parker
Stimmt.
als Head of Global Basketball bei Adidas. Das sind natürlich alles solche Schritte, wo man sagt, okay, wenn jetzt so man kommt, dann ist der nächste Schritt natürlich erstmal Athleten unter Vertrag zu nehmen, die repräsentativ für diese Marke stehen können. Und dann liegt ja nichts näher, als eine deutsche Athletin zu verpflichten als deutsches Unternehmen. Und deshalb finde ich den Fit erstmal sehr, sehr passend und sehr, 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 sehr gut, ne? Also von der Grundidee, ne? Trotzdem ist bei mir immer noch Also vom, ich sag mal, vom Brandfit, abgesehen von den Fakten, deutsche Athletin, deutsches Unternehmen, Wachstum, neue Talente im Basketball. Ja, ist irgendwie Brandfit, würde ich immer noch eher vom Style doch eher in eine andere Richtung sehen, aber vielleicht kommt ja Adidas mit ein paar sehr, sehr coolen Produkten um die Ecke. Aber ich muss sagen, ich, die ganzen Adidas Originals Pieces, die sie haben, die finde ich schon sehr, sehr cool. Aber ja, ich trage auch eher ein Swoosh im Herzen.
Ja, ich glaube auch, also wenn ich so drüber nachdenken würde, hat für mich Adidas auch eher so ein bisschen so ein verstaubtes Image und hat halt so sehr, also ist halt so sehr im Fußball drin. Also wir brauchen nicht drüber reden, dass irgendwie Weltmarken wie Real Madrid ja auch bei Adidas ist und dann eben
Ja.
auch die Basketballer und Basketballerinnen, ich weiß gar nicht, ob es da eine gute
Nee,
Mannschaft
gibt
gibt,
es nicht.
diese drei Streifen, wenn wir schon über den Swoosh geredet haben, die drei Streifen tragen. Aber ja, also wenn ich über Basketball nachdenke oder an Basketball denke, dann kommt mir als Brand schon dann doch Nike, Jordan, Under Armour, die ja auch in den USA jetzt sehr in den Markt reinstoßen. Bei uns jetzt noch nicht so, aber da würde mir auch anderes einfallen, bevor ich an Adidas denke. Aber wie du sagst, vielleicht möchte Adidas irgendwie die Chance nutzen, da mit einem jungen Gesicht, ja auch, ich nenne es jetzt mal diverseren Gesicht, als
Ja.
vielleicht man vorher irgendwie hatte, die für die Marke standen, dann so ein bisschen neue Türen aufzustoßen und ein jüngeres Publikum anzusprechen. Und ich meine, keine Ahnung, frag mich irgendwie in einem Jahr nochmal, wie viele Mädels, die in Berlin Basketball spielen, dann mit Satu Sabali Merch rumlaufen werden. Ich gehe davon
Ja.
aus, dass es einige sein werden, ne?
Ja.
Also das wird schon so passieren.
Also ich glaube, für einen Wechsel in der Markenstrategie, weil das ist ja so, ne? Also die Wahrnehmung, die ist auch immer noch so, das Image. Nike ist ein bisschen eher so das Ghetto, also Ghetto im Sinne von eher urban, eher fashion, eher nicht so, eher unkonventionell, eher diverse. Adidas ist eher traditionell, traditionelle Marke. Ich will nicht sagen konservativ, aber traditionell passt wahrscheinlich besser, ne? Ich denke immer so, Nike sind die großen Kreolenohrringe, Adidas sind die Perlenohrringe. Also das ist so ein bisschen eher so konservativ versus hip.
Meine Frage wäre jetzt, welche Athletin das Haardeo trägt?
Ja.
Adidas oder Nike?
Aber ich glaube, das Tattoo als Gesicht der Marke Adidas, wenn sozusagen, genau wie du gesagt hast, eine bisschen andere Image-Richtung eingeschlagen werden sollte, wahrscheinlich sehr, sehr gut tut, ne? Weil sie natürlich all diese Themen verkörpert. Ne?
Absolut. Gut. Die letzte Sache, die ich hier zu NBA oder vielmehr WNBA, Euroleague, Frauenbasketball-News mir aufgeschrieben habe, im Unterpunkt Trades und Free Agency, war eine Sache oder Geschichte, die jetzt in der WNBA durch diese Expansion, also durch diese Erweiterung der Liga um eine Mannschaft, ja, vorgekommen ist diese Saison oder diese Offseason vielmehr. Und zwar konnten von den existierenden Vereinen Spielerinnen gecourt werden, um diese oder um sich selbst als Franchise zu schützen. Ja, also der Vertrag einer Spielerin läuft aus. Nehmen wir mal das Beispiel Kelsey Plum, ja, Aufbauspielerin bei den Las Vegas Aces, hat da ja eine gute Rolle gespielt, ist da Back-to-Back-Champion geworden, bevor sie jetzt dann dieses Jahr den Titel an New York abtreten mussten. Und Las Vegas hat gesagt, okay, wir möchten Kelsey Plum nicht einfach verlieren, weil sie sagt, okay, ich bin Free Agent, ich kann ja eigentlich entscheiden, wo ich hingehe. Wir coren sie. Das bedeutet dann für die Spielerin, die kann zwar trotzdem noch den Verein wechseln, aber das kann dann nur per Trade passieren und nicht einfach per Free Agency. Und das ist dann so mit einigen Spielerinnen passiert. Das fand ich eine ganz interessante Sache bei Kelsey Plum. Fand ich es dann jetzt interessant. Ich meine, wenn man gecourt wird, ist das ja eigentlich ein Zeichen von dem Verein, man möchte mit dir weiterarbeiten. Es kam dann aber vor ein paar Tagen doch zu einem Trade. Kelsey Plum wird also nicht mehr das Trikot der Las Vegas Aces tragen, sondern jetzt der LA Sparks. Und LA erhofft sich anscheinend diese Dürre der letzten Jahre. Also ich glaube, 4 oder 5 Jahre sind sie jetzt nicht in die Playoffs gekommen. So mit dem Abgang von Candace Parker und noch vorher Lisa Leslie gingen ja so die sehr erfolgreichen Jahre vorbei. Und jetzt letzte Saison hat sich ja Cameron Brink auch verletzt, die ja als gedraftete Spielerin hohe Hoffnung geschürt hatte. Und jetzt mit Kelsey Plum soll es also wieder in die Playoffs gehen. Ja, finde ich ein ganz interessantes Prinzip, Hannah. Hast du dazu noch was, was du gern loswerden möchtest? Dieses Scoring-Prinzip?
Ich merke nur, dass dieses Grundprinzip des, es gibt ja eigentlich keinen richtigen freien Markt. Ne? Also du wirst quasi, du kommst vom College und eigentlich kannst du dich gar nicht entscheiden, wo du gerne spielen möchtest, sondern du
Du bist
wirst halt
gedraftet.
gedraftet. Ne? Und eigentlich ist es ist halt gerecht, in Anführungszeichen, weil es reguliert halt, also es gibt halt keinen Markt. Ne? Also du kannst dann damit regulieren, dass irgendwie Teams mit sehr viel Geld, ich meine, sofort die besten College-Spieler weg, und es ist so eine Art Financial Fairplay-System ja auch. Aber es ist natürlich sozusagen aus der Perspektive der Clubs. Für die Spielerinnen ist es eigentlich erstmal sehr fragwürdig, muss man ja fast sagen, ne? Weil im Prinzip haben sie ja keine freie Entscheidung darüber, wo sie gerne spielen. Sie können sich nicht die Trainer aussuchen, sie können sich nicht die Infrastruktur aussuchen, sie können sich nicht die Stadt aussuchen. Und eigentlich geht ja gerade der Trend weg davon. Also einige Profiligen, wie zum Beispiel NWSL, Women's Soccer League in den USA, ist gerade davon weggegangen. Also die haben, soweit ich weiß, das Draft-System komplett aufgehoben, damit sozusagen Spielerinnen nach dem College auch eine freie Auswahl haben im Profisport, wo sie hingehen möchten. Ne? Und wie gesagt, ist halt so ein bisschen, geht halt genau in diese Richtung, dass einfach auch ein bisschen mehr Stimme und ein bisschen mehr Auswahl, ein bisschen mehr Recht auch dem Athlet zugesprochen werden und der eigentlich nicht nur so eine Ware ist, die irgendwie hin und her getauscht wird. Das ist ja teilweise auch, finde ich, echt krass. Also wenn du irgendwie, also ich mag mir das dann teilweise gar nicht ausmalen. Ne? Klar gibt es vorher irgendwie Gespräche und es ist nicht immer so, wie man das jetzt genau denkt, aber ich sag mal, eigentlich ist ja schon so, du erfährst irgendwie, du bist mit Familie und Kind und so weiter an einem Ort, hast dich gerade eingelebt und erfährst dann ja übrigens, also ab morgen gehörst du nicht mehr zu dem Team, sondern gehörst zu dem Team. Das ist ja schon auch, finde ich, ein relativ krasser Einfluss auf dein Leben und Einflussnahme auch. Deshalb, jetzt
Ja,
habe ich mich schon
davon kann
wieder.
Dennis Schröder halt ein Lied singen, der
Ja,
irgendwie in den
genau.
letzten 7 Jahren
An den
sieben
musste ich auch
Teams
denken.
für 7 Teams gespielt hat, ne?
Ja.
Also, und dann
Ja.
irgendwie mit seinen 3, 4 Kindern und seiner Frau im Schlepptau dann immer
Ja.
noch umgeht. Ja.
Ja. Also eigentlich ist ja kein modernes System, wenn man aus der Perspektive des Spielers und des Athleten spricht. Ne? Aber klar, ne, so eine Art Regulierungssystem zu haben, finde ich auch nicht so schlecht. Ne? Deshalb dieser Mix, ne, zu sagen, es gibt Free Agent, es gibt irgendwie Spieler, die auf dem Markt sind, für die ein Markt da ist, aber ich kann sozusagen auch mir Spieler koren, ich kann sie nicht festhalten, aber ich kann sozusagen erstmal signalisieren, nee, ich möchte euch halten, oder auch nach außen signalisieren, die sollen gehalten werden. Ja,
Naja,
I don't know.
oder hinter den Kulissen wusste Las Vegas schon, dass Kelsey Plum die Franchise verlassen will und hat sich dann quasi noch abgesichert, dass sie sie nicht ersatzlos einfach verlieren,
Ja,
sondern es
ja,
noch im Rücktausch
ja.
bekommen. Da ich Kelsey Plum so ein bisschen verfolge und eine coole Spielerin finde, war wohl sowieso ihr Wunsch, nach Kalifornien zu gehen, weil sie da ihre Wurzeln hat. Seattle war das andere Team, das war so ein Three-Way-Trade. Was da mit im Mix drin war, da hat sie ja College gespielt, also in Washington. Auch da hätte sie wohl sich wohlgefühlt, aber anscheinend wollte sie nicht mehr in Las Vegas wohnen. Zu viel Cirque du Soleil geguckt, hat alle Shows irgendwie schon dreimal gesehen. Jetzt braucht sie mal ein bisschen andere Luft. Letzter Fact: Die Trainerin der neuen Franchise, also der in San Francisco, Natalie Nakase,
Wolfenbüttel.
gegen die habe ich schon gespielt. Die ist kleiner als ich.
Die
Also
war auch.
Props an sie für
Ja.
ihren Weg, den sie da gegangen ist. War jetzt dann auch ein paar Jahre in Las Vegas als Co-Trainerin von Becky Hammond und ist dann jetzt in San Francisco gelandet und ist da Head Coach.
Ja, ich hatte es so ein bisschen verfolgt, weil es war so zu Anfang meiner Trainerkarriere auch, also ganz, 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 ganz am Anfang. Und die war ja auch ein Jahr Trainerin in Wolfenbüttel. Also sie hat in Wolfenbüttel gespielt und
Stimmt.
war dann Trainer in Wolfenbüttel und Christian
Ja.
Grebe war ihr Assistant Coach. Und das weiß ich, das war Christians Einstieg als Trainer im Profi-Frauen-Basketball. Und das war dann klar, sie ist dann danach irgendwie in die als Assistant Coach oder als Individual Coach in die NBA gegangen und dann hat man so ein bisschen den Weg verfolgt. Aber ja, es zeigt sich immer wieder, DBBL, deutscher Basketball, Sprungbrett zur WNBA. Nein, aber ja, wie man zeigt, auch die Basketballwelt ist einfach klein. Ne?
Ja,
Also, aber das
absolut.
ist auch irgendwie schön. Das ist ja irgendwie auch cool, dass man Leute, die irgendwie tatsächlich in kleinen Städten in Deutschland irgendwie ihre Basketballkarrieren gestartet haben und dann irgendwann dort enden. Also, ja.
Geht ja weiter irgendwie mit Sammy Whitcomb. Die hat
Ja.
auch in Wolfenbüttel
Ja,
gespielt und ist jetzt irgendwie zweimalige Olympionikin und hat bei Weltmeisterschaften teilgenommen mit Australien, spielte dann WNBA und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht. Wolfenbüttel scheint da irgendwie so ein bisschen so die Anziehungskraft gehabt zu haben oder in diesen Menschen ihr Potenzial entfacht oder dieses Feuer entzündet zu haben, um dann da zu landen, wo sie jetzt sind. Mal gucken, wann dieses Feuer bei uns anfängt zu brennen, Hanna.
Emma Cannon,
Genau.
hatten wir auch. Emma Cannon hat man neulich auch mal drüber gesprochen, die irgendwie
Stimmt.
auch, ist sie sogar in der zweiten Liga noch in Osnabrück gewesen? Ich glaube, ob ihr Start war zweite Liga unter Peter Kortmann.
Ja, das kann gut sein. War letztes Jahr auch in der WNBA bei Las
Ja.
Vegas.
Ja, war auch vorher Phoenix Suns, hat sie auch, Phoenix Suns sage ich schon, Phoenix Mercury war sie auch im Kader. Ja, also manchmal sind
Weiten wir es
die
auf aus
Wege,
Niedersachsen.
genau, ja, Niedersachsen. Ja, aber es zeigt auch, wie wenig gerade manchmal auch Wege von Karrieren sein können. Ne? Also von relativ unbedeutenden Colleges zu einer relativ, ich will jetzt nicht sagen unbedeutenden Liga, aber es ist jetzt nicht eine Top-Liga der Welt. Aber dann Step by Step von dort Yvonne Turner,
Ja,
die in
Freiburg.
Freiburg angefangen hat als Spielerin, dann darüber in die Eurocup, Euroleague, in Sopron, Euroleague Champion geworden ist, WNBA gespielt hat, jetzt gerade wieder zurück in Valencia ist. Also ja, spannend auf jeden Fall, so die ein oder anderen Karrieren zu verfolgen.
Hätte es im Basketball irgendwie so Trikottausch gegeben, hätte ich jetzt hier irgendwie bei eBay richtig Kohle machen können mit diesen ganzen Trikots. Also, naja, okay. Gut, ja, das soll es so ein bisschen gewesen sein zu diesem Thema Trades and Free Agency. Aber ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich glaube, das lässt sich ganz gut verbinden mit Game Analysis und Recaps from recent Games. Und da wollte ich mal so ein bisschen noch drauf eingehen, okay, wie haben denn Leonie Fiebig und Niara Sabali wieder so Fuß gefasst in der europäischen Liga? Beide spielen seit Anfang Januar wieder für ihre Vereine hier, wie gesagt, Niara bei Fenerbahce und Leonie bei Valencia. Beide haben 7 Spiele gespielt und jeweils 5 Siege eingefahren. Witzigerweise haben sie schon zweimal innerhalb dieses
Gegeneinander
Monats
gespielt,
in
ne?
der Euroleague gegeneinander gespielt. Keine Ahnung, was da für ein Fehler in der Matrix des Spielplans der Euroleague drin ist, aber wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit zweimal aufeinander getroffen. Beide Male ist Niara als Gewinnerin vom Feld gegangen. Und das sind eben auch die 2 Niederlagen, die ja, bei Leonie Fiebig zu Buche stehen. Bei Niara sind es 2 Niederlagen aus der türkischen Liga, also aus der heimischen. Und ich habe mir mal die Statistiken rausgesucht von den beiden Spielen, die sie gegeneinander gespielt haben. Wie gesagt, Niara zweimal als Siegerin vom Platz gegangen. Das erste Spiel war auch eine ganz schöne Klatsche. Am 8.1. hat Fenerbahce 92 zu 56 gewonnen. Weiß nicht, was da bei Valencia los war, da sind ja durchaus auch namhafte Spielerinnen dabei. Niara macht 11 Punkte in 13 Minuten, dazu noch 4 Rebounds und 3 Steals und Leonie Fiebig in 22 Minuten mit 6 Punkten, 2 Rebounds, 2 Assists, 5 Turnovern. Ich weiß nicht, ob das noch so ein bisschen, gut, sie kam ja eigentlich nicht aus den USA, sie war ja vorher schon in Deutschland, also Jetlag war jetzt auf jeden Fall nicht der Grund, aber vielleicht wollte Fenerbahce da direkt auch mal so ein bisschen ja, den Ton setzen und ist sie besonders hart angegangen oder hat sie besonders hart verteidigt. Im zweiten Aufeinandertreffen, das war jetzt vor 2 Tagen, am 28.01., war es nicht ganz so eine herbe Klatsche, aber immerhin trotzdem 17 Punkte Unterschied, 88-71 für Fenerbahce ausgegangen. Niara mit 10 Punkten in 25 Minuten, 5 Rebounds, 4 Assists dazu. Und Leonie Fiebig in 21 Minuten mit 14 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists. Was sagt uns das darüber, wie die beiden wieder in Europa angekommen sind? Und vielleicht so ein bisschen von dir, was ist da irgendwie zu erwarten? Was sind ihre Rollen in den Teams? Und ich hatte nur gesehen, so ein kleines Video. Ich finde ja bei spanischen Basketballteams ist immer so ein bisschen Kritik wert, dass Social Media, Homepages, Webseiten immer nur auf Spanisch sind. Mein Spanisch ist leider nicht vorhanden, muss ich sagen, muss ich gestehen. Es ist also äußerst schwierig, irgendwie das zu verfolgen. Also über die offizielle Homepage der Liga geht es gar nicht. Über Social Media ist es ein bisschen einfacher. Ich habe ein Video gesehen von Leonie, so ja, und jetzt hier wieder zurück in Europa und warum Valencia und so. Und sie meinte dann so, to win games. Also, das ist anscheinend ihre Devise. Was meinst du, Hanna? Wird das klappen?
Ja, also to win games und to win titles, definitiv. Also jetzt, du hast jetzt Zeitpunkt angesprochen, die jetzt ja grundsätzlich auch zukünftig in meinen Aufgabenbereich fallen. Deshalb ich nehme mir das jetzt mal sehr zu Herzen.
Zwar mehr oder weniger beabsichtigt.
Ja, also Valencia, dafür kann ich jetzt halt sprechen, Valencia. Wenn Valencia nicht Pokal und Titel in Spanien gewinnt, dann genau, also es wäre schon Versagen, will ich nicht sagen, aber mit dem Kader, den sie haben und auch im Vergleich zu den anderen Teams, das darf ihnen eigentlich nicht passieren. Das Ziel ist ganz klar der Titel europäisch mittelfristig. Ich glaube, dass es da natürlich nicht ganz so einfach ist, weil gerade die türkischen Teams, also das ist jetzt Fenerbahce schon genannt, aber sie gehören jetzt aktuell zu den Top vier Teams, ne? Das hat sich ja so ein bisschen geändert, das Spielsystem. Also sie spielen jetzt ja gerade Halbfinal-Play-ins. Das ist jetzt ja sozusagen die nächste Runde. Es gibt jetzt keinen Top 4 mehr, es gibt einen Top 6 in der Euroleague, was auch die nächsten 3 Jahre in Zaragoza in Spanien stattfinden wird. Also das als Austragungsort steht ja fest. Und genau, der Modus ist sozusagen, dass die am besten qualifiziertesten Teams ist, in dem Fall jetzt Fenerbahce, Valencia, Mersin und Skio. Dass die gegeneinander Halbfinal-Play-ins spielen. Das heißt, die, die gewinnen, sind dann sozusagen im Halbfinale schon qualifiziert und die Verliererteams spielen dann gegen die Gewinnerteams der Viertelfinal-Play-ins. Und so wird dann sozusagen das Top-6 Setup definiert. Und natürlich wird Valencia um den Titel spielen wollen, ob es dann tatsächlich bis ins Finale reicht. Das wird man sehen, aber mit Sicherheit hat Leonie mit Valencia, mit dem Wissen, dass sie natürlich, glaube ich, der spanischen Liga sehr zugetan ist, dass sie Spanien als Land sehr zugetan ist, dass sie das kennt, dass das für sie eine Heimat geworden ist, wenn man diese Faktoren mit betrachtet, dann ist Valencia natürlich die absolut nachvollziehbare Wahl, weil Valencia ist in Spanien das absolut mit Abstand dominanteste Team und ist auch mit den Kapazitäten, die sie haben, mit dem Potenzial und auch mit den Zielen, die sie haben, mit Sicherheit eines der Top 3 Teams in Europa. Deshalb glaube ich erstmal aus Sicht von Leo alles richtig gemacht und richtige Entscheidung getroffen, wenn es für sie um diese Themen geht, die sie jetzt gerade auch dann benannt hat. Aber wie
Und
gesagt, an Fenerbahce muss man vorbeikommen erstmal. Ne?
also
Also
die zwei Spiele waren schon echt
ja.
ein Statement,
Ja.
würde ich sagen. Keine Ahnung, ob da zu hart das spanische Neujahr gefeiert wurde auf Seiten von Valencia und dann ist man da irgendwie mit 40 untergegangen beim ersten Spiel. Aber ich finde es einfach positiv zu sehen. Also Niara war ja auch letztes Jahr schon in der Euroleague unterwegs, dann
Ja.
bei Prag. Finde es einfach positiv zu sehen, dass sie da ja wieder Fuß gefasst hat und ja dann im zweiten Spiel auch hier dann ihre Minuten schon ordentlich über die 20
Ja.
hochgeschraubt wurden und sie halt auch einen Impact hat, ne? Also 10 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Das ist schon echt cool und das freut mich für Niara. Und auch da bei Fenerbahce sind ja wirklich namhafte Mitspielerinnen,
Total,
mit
total.
denen sie da irgendwie zusammen aufläuft. Waren es natürlich auch bei New York, darüber müssen wir nicht sprechen.
Ja.
Aber das finde ich schon echt eine coole Sache, dass Leonie Fiebig auf europäischem Niveau eine Top-Spielerin ist. Das hat sie ja auch schon vor dem WNBA Championship gezeigt und ist ja da zweimal MVP der spanischen Liga geworden. Also war es ja eigentlich so ein bisschen zu erwarten, natürlich die Zeit, ne, wie lange sie braucht, um wieder Fuß zu fassen, war so ein bisschen ungewiss, aber dass sie da wieder Fuß fassen wird, das war
Ja.
eigentlich abzusehen. Und sie hat auch in der spanischen Liga jetzt schon ein, zwei Spiele um die 20 Punkte gehabt. Also,
Total. Jetzt
ja.
ein bisschen, also was natürlich nicht, also ich glaube, dass dir das hilft, perspektivisch, aber es ist natürlich, gerade auf ihrer Position ist natürlich Valencia auch sehr stark besetzt, ne? Deshalb ist es für sie, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger, sich da jetzt dann auch wirklich zu positionieren. Mit Alba Torrens, die natürlich jemand ist, der ihre Karriere jetzt irgendwann beenden wird und wahrscheinlich Leonie vom Spielertyp und von der Position und so dann auch diejenige ist, dann in diese Fußstapfen treten kann, dann bei Valencia, aber auch Jakupova ist eine der besten Spielerinnen der Welt, die natürlich auch auf dieser Position spielt. Ne? Das heißt, von der Auswahl der Mannschaft und von das zu eins erstmal richtig, aber ich glaube, das ist für sie jetzt auch dann erstmal, sie muss dann ihre Rolle jetzt dort auch erstmal finden. Und wie gesagt, Niara sehe ich genauso wie du. Also dass Niara als deutsche Spielerin, ich glaube, dass sie da super hinpasst. Sie gehört dahin, tritt ja so ein bisschen die Fußstapfen ihrer Schwester damit. Aber Niara ist für mich auch eine Spielerin mit Top-Niveau in Europa und dass sie dann in so einem Verein auch dann unterkommt und Minuten bekommt und auch eine starke Performance abliefert, ist irgendwie so die Konsequenz. Damit konnte man rechnen, aber es freut einen dann trotzdem zu sehen, dass es dann auch wirklich so ist.
Ja, absolut. Wir machen einen harten Cut, aber wir bleiben bei Recent Games, beziehungsweise bei Upcoming Matchups. In nicht allzu ferner Zukunft liegt das DBBL-Pokalfinale oder Final Top 4, nämlich am 1. und 2.3. spielen in Berlin um die Krone des deutschen DBBL-Pokals die Angels aus Nördlingen, Alba Berlin als Gastgeberin, die St. Louis Royals und Grüner Stern Keltern. Wer holt sich den Pokal, Hanna? Hanna ist nicht eingefroren.
Nee, ich bin nicht eingefroren. Ich denke,
Zuhörerin,
na.
Hanna muss noch ein bisschen überlegen. Soll ich dir nochmal die vier Teams sagen und
Nee, ich
mit
kenne die
welchen
vier
Matchups?
Teams.
Okay. Ich kann dir sonst noch sagen, mit welchen Matchups sie sich qualifiziert haben im Viertelfinale.
Ich glaube, Keltern wird Pokalsieger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass St. Louis als bisschen das Überraschungsteam der Saison ein Wörtchen mitzureden hat. Glaube allerdings vom Gefühl, von der Tiefe des Kaders und von auch der Qualität des Kaders über so ein Turnier hinweg und auch mit, ja, in diesem Jahr finde ich schon auch wirklich einer deutlich verbesserten Performance im Eurocup. Ich glaube, Keltern. Alba hat Heimvorteil, Alba hat Fans im Rücken, ja, aber mein Bauchgefühl ist Keltern. Was sagst du?
Also, ja, ich gehe nochmal auf die Viertelfinalpartien ein. Nördlingen hat, glaube ich, so ein bisschen überraschend relativ deutlich den TK Hannover geschlagen. Und zwar mit 20 Punkten. War ein Heimspiel für Nördlingen. Aber du weißt es natürlich, ich weiß nicht, wie sehr es die ZuhörerInnen wissen, aber so ein bisschen habe ich ja auch immer unter meinen zivilen Klamotten so ein Hannover-Trikot noch an. War schon überraschend und ich glaube auch, ja, der TKH hat sich da so ein bisschen erhofft, dass sie das dritte Mal in Folge in das Top 4 kommen. Ob der Threepeat jetzt möglich
Fandest du das
gewesen
sehr
wäre?
überraschend? Ja.
In der Deutlichkeit ja.
Ja.
Also mit 20, ja. Aber ja, der Traum vom Threepeat ist geplatzt. Also Hannover da ausgeschieden und eine Spielerin von Nördlingen hat 41 Punkte gemacht. Also als ich jetzt die Statistiken in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gecheckt habe, also das war so ein bisschen so, oh, okay, 41 Punkte, das sieht man ja jetzt nicht so häufig.
Nee. Denisha Provo das letzte Mal.
Stimmt.
42.
Mit 30 Dreiern, 30 Dreierversuchen.
Ich wollte gerade sagen, 30 versuchen, ja.
Ja. Alba Berlin hat sich sehr deutlich gegen den Zweitligisten Dillingen Diamonds, also ich sag mal, die Zweitligamannschaft von St. Louis durchgesetzt, nämlich mit 103 zu 39. Das war, glaube ich, auch keine Überraschung. St. Louis in einem sehr engen Spiel gegen den MBC mit 83-80. gewonnen. Und das Spiel gestern hat ja gestern erst stattgefunden. Die anderen alle schon Anfang Januar, Grüner Stern Keltern gegen Freiburg. Ich glaube auch da, ohne dem ehemaligen Bundestrainer zu nahe treten zu wollen, Stefan Möller, ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass sich Keltern da durchgesetzt hat. Und Keltern hat ja auch den Anspruch, Titel zu gewinnen. Und ich glaube, Keltern möchte schon auch das Double dieses Jahr holen. So wie du das bei Valencia gesagt hast, trifft das, glaube ich, in Deutschland auch auf Grüner Stern Keltern zu, aber natürlich auch auf Alba Berlin. Also ich glaube auch, genau, also ich glaube, dass Keltern und Alba da im Finale um die Krone spielen. Ja, glaubst du? Also Saarlouis hat Alba
Saarlouis ist,
Berlin in der Liga schon
ja,
geschlagen.
genau, deshalb, weil dieser Saarlouis ist ja, das sind sie um Zweiter, ne? Also die haben schon, also ich am Anfang dachte ich, das sind so der eine, wo ein neuer Trainer, ein ganz gutes Team zusammengestellt, aber tatsächlich absolut konstant oben dran. Und wie gesagt, auch schon Alba geschlagen. Also das ist wahrscheinlich das deutlich spannendere Halbfinale, würde ich jedenfalls vermuten. Da könnte ich jetzt nicht, ohne jetzt auch Nördlingen zu nahe treten zu wollen, aber zum Gefühl wird Keltern sich da durchsetzen im Halbfinale. Da wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt nicht sagen, das ist so eindeutig, wer dann da ins Finale einzieht, aber ich bin gespannt.
Ja, also ich glaube, dass Alba Berlin da auf jeden Fall ordentlich die Werbetrommel für dieses Pokalwochenende rühren wird. Und da werden viele Leute am Start sein. Und die Halle, die Sommerringhalle, wenn da irgendwie über 2000 Leute
Das
da sind,
stimmt.
2500, wenn die Extratribünen aufgestellt sind, die werden schon ordentlich den Alba-Spielerinnen den Rücken stärken. Aber ja, ich glaube auch, dass das das spannendere Halbfinale ist. Ich sage trotzdem Keltern.
Ja.
Keltern ist mein Bauchgefühl.
Ja, ich mein's auch.
Keltern
Ich
für
mein's
den
auch.
Sieg, dann der am Sonntag, dem 2. März, ausgespielt wird. Okay, Hanna, dann haben wir die ersten zwei Punkte, die uns ChatGPT vorgeschlagen hat, nämlich Game Analysis, also Recent Games, Upcoming Games, Recaps, abgearbeitet, genauso wie WNBA, Euroleague, Unrivaled League, DBBL, League News abgefrühstückt. Zu was ich jetzt gern noch kommen würde und ich sag mal, gleich wird es eine Überraschung für die ZuhörerInnen geben, weil erstmalig werden wir es so machen, dass es Teil 1 und Teil 2 einer Folge gibt. Das heißt, wir sorgen jetzt für so einen richtigen Cliffhanger, Hanna. Aber mal so einen
Okay.
richtigen Cliffhanger. Also denk über die krasseste Serie nach, die du jemals geguckt hast, mit dem krassesten Cliffhanger. Dann auch noch so einen Cliffhanger, wo man noch analog Fernsehen geguckt hat und dann irgendwie ein Dreivierteljahr auf die nächste Folge, nächste Saison, nächste Staffel, nächste Folge warten musste. So einen Cliffhanger gibt es jetzt gleich für die ZuhörerInnen.
Was ist, du bist ja so ein, du bist ja so ein Mensch, der sich solche Sachen so doll merken kann. Ich bin ja einfach so schlecht in sowas. Aber was war dein krassester Cliffhanger?
Der krasseste Cliffhanger. Mir fällt eine Serie ein. Also ich habe eine
Mir
Serie im
auch.
Kopf. Ich habe eine Serie im Kopf. Also, die Serie, die mir sofort bei dieser Frage einfällt, Hanna, ist Homeland. 8 Staffeln. Ich sag mal so Polit-Thriller.
Thriller?
Ja gut, Thriller,
Ja.
Crime. Auf jeden Fall
Ja.
Politik und ne, Sachen, wo man rückblickend sagt, oh, wenn das wirklich so abläuft in der Welt, hätte ich es eigentlich lieber nicht gewusst, dass das so ist. Mit irgendwie DiplomatInnen in anderen Ländern und was da so, ne, hin und her gemauschelt wird. Aber da, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was für Cliffhanger das
Ah,
waren, aber da habe ich
das
so im
stimmt.
Kopf, da waren krasse Cliffhanger, auch von Staffel zu
Das
Staffel.
stimmt. Das stimmt. Habt ihr auch gesehen von, ich glaube, vor 2 Jahren die Serie? Stimmt. Gut, dass du das mal erwähnt, weil das ist echt
Das könnte nochmal ein Rewatch
wahrscheinlich
sein.
könnte nochmal ein Rewatch sein. Ja.
Ja.
Übrigens, The Diplomat wäre jetzt mein Cliffhanger recently.
Oh, ja. Recency
Ja.
Biased, stimme ich dir zu.
Ja, das
Sehr gut.
auch krasser
Ist so eine
Cliffhanger.
Miniserie. Miniserie ist auch ganz nett, dass das immer irgendwie nur so 6 Folgen sind. Die lassen sich immer so ganz gut am Stück auch weggucken, so innerhalb von 2 Tagen. Aber, Hanna, den Cliffhanger,
Ja.
den wir jetzt kreieren werden, da wird niemand rankommen. Also, Vorschlag von ChatGPT war Historical Content. Und dann Greatest Teams beziehungsweise Greatest Players. Und das ist ja eine Diskussion, die machen viele Podcasts auf. Da haben sich schon viele dran versucht. Und wir werden, sag ich mal, das jetzt mal in den Raum stellen und dann aber erst in der nächsten Folge auflösen.
Okay.
Wir haben dann so ein Build-up. Was meinst du, Hannah? In welcher Reihenfolge sollen wir vorgehen und wo ist dann der Cliffhanger? Also NBA-GOAT, WNBA-GOAT, DBB-Female-GOAT und Personal-GOAT. Diese vier Kategorien habe ich jetzt mal für uns gemacht. Und ich würde sagen, wir machen die drei niedrigeren, da machen wir die Auflösung. Und bei der vierten Kategorie, die wir am krassesten finden, da kommt die Auflösung erst in der nächsten Folge.
Okay, das machen wir.
Ja, was meinst du mit, was sollten wir anfangen?
Nur in der Reihenfolge, oder? Personal
Also
Goat am Ende, ne?
Personal Goat ist dann der Cliffhanger.
Ja, ist der
Okay.
Cliffhanger.
Gut, dann fangen wir mit der Lappalie an. NBA Goat.
Michael Jordan.
Easy, ne? Habe ich auch.
Ich
Next.
meine, das ist jetzt für uns für mich easy. Also es gibt ja immer diese Diskussion, aber es ist immer noch. Obwohl ich muss auch sagen, ich war ein sehr großer Dennis Rodman-Fan. Aber das
Aber den Namen habe ich noch nie in der NBA-Goat-Diskussion
nein,
gehört.
nein, da gehört er auch nicht hin.
Ja, also für mich auch glasklar Michael Jordan. Die Hate-Kommentare oder die Fanbriefe können gern jetzt an uns kommen. Wobei ich glaube, dass viele unserer ZuhörerInnen ja da auch gar nicht so viele Aktien drin haben, weil wir sprechen ja über
Nee.
Frauenbasketball. Deswegen sind die anderen wahrscheinlich viel interessanter. WNBA-Goat.
Für mich ohne Frage Diana Taurasi.
Wusste ich. Ich glaube, aufgrund so ein bisschen der Position, die ich auch gespielt habe, ist es für mich tatsächlich so ein bisschen Gleichstand zwischen Sue Bird und Becky Hammond. Becky Hammond auch aufgrund der Tatsache, dass sie sowohl als Spielerin als auch als Trainerin jetzt ziemlich erfolgreich ist. Ich meine, man, davon abgesehen, dass halt Diana Taurasi irgendwie immer noch spielt. Und schon
Ja.
während Becky Hammond gespielt hat, auch schon gespielt hat. Also das ist ja auch schon Goat Quality. Aber ja, ich glaube, vor allem aufgrund meiner Position, die ich früher begleitet habe, ist es, sind es bei mir Sue Bird und Becky Hammond und nicht Diana Taurasi. Aber die ist natürlich auch in dem Mix.
Ja. Nee, für mich ohne Frage. Obwohl ich sagen muss, je mehr man sich sozusagen in diesen Kreisen dann bewegt und je mehr man auch über sie und ihr Privatleben und so und über Persönlichkeit erfährt, gibt es mit Sicherheit auch. Ich glaube, so ein ganz einfacher Typ ist sie nicht, aber meine Liebe zu WNBA Basketball ist durch sie entstanden und ich finde es einfach eine unfassbar überragende Spielerin und ja, sie ist weiter GOAT, bleibt es auch wahrscheinlich.
Okay,
Obwohl,
dann.
hat harte Konkurrenz.
Ja, wer ist die harte Konkurrenz?
Zweiter Personal GOAT.
Oh, das ist ja schon so ein Hint. Oh, das ist ein guter Build-up, Hannah. Das ist ein richtig guter Build-up. Okay, also DBB Female Goat. DBB Female Goat ist für mich auch klar. Also,
Den
vielleicht jetzt
fühle
auch für dich,
ich.
Leonie Fiebig?
Nee, ich dachte für dich, Leonie
Also
Fiebig.
nee. Nee, für mich
Ach,
Dor
nee, ach, bei dir.
für mich
Ach, du
Dorothea
bist da,
Richter.
ja.
Sicherlich aufgrund der Zeit, die ich dann mit ihr in Hannover verbracht habe und ja auch mit ihr als Trainerin zusammenarbeiten durfte und darüber hinaus auch gut mit ihr befreundet bin, aber ich kann mich noch sehr genau erinnern, da gab es
Ich
mal
hab
ein
den.
Länderspiel, ja, okay, ich bin gespannt, da gab es mal ein Länderspiel, so ein Doppelländerspiel-Tag in Halle, Westfalen. Da haben erst die Frauen gespielt und danach die Männer. Die Frauen gegen die Ukraine und die Männer gegen Costa Rica. Und da habe ich übrigens auch schon mit Imre Sitja drüber gesprochen, der damals Trainer der A-Damen war. Er kann sich auch noch sehr genau an dieses Spiel erinnern. Und das war ein ziemlich knappes Spiel. Bei den Herren war das nur ein Testspiel, bei den Frauen war das ein EM-Quali-Spiel. Und das war ein ziemlich knappes Spiel. Und irgendwie so, es war unter einer Minute zu spielen. Doro Richter holt einen Steal an der Mittellinie, also das entscheidende Play des Spiels, holt einen Steal an der Mittellinie, passt zu irgendeiner, kann ich mir gar nicht mehr erinnern, wer den Layup dann gemacht hat, aber passt so easy peasy den Pass nach vorn, Layup Deutschland damit als, steht damit als Sieger des Spiels fest. Und damals irgendwie mit Anfang 20 hätte ich mir natürlich nicht träumen lassen, irgendwann so mit Doro verbandelt zu sein, wie ich es jetzt bin, aber mein DBB Female Goat. Und deiner?
Ich finde es schwer, so ein Greatest of all times zu definieren, weil dafür
Ja.
bin ich irgendwie zu kurz drin und zu ist, wir haben dann ist doch zu wenig so Also ich mache es mal anders. Ich sag's mal. Also ich würde sagen, Menschen, Spielerinnen, die für mich verdient haben, dass man sie nennt, ist
Ja.
für mich Mirna Paunovic als
Ja, okay.
als vielleicht einfach so als einfach so absolutes Urgestein, die sich irgendwie so lange Zeit auf diesem Level bewegt hat und auch mit der persönlichen Geschichte, die dahinter steht, ist es für mich auf jeden Fall eine Spielerin, die für mich irgendwie eine, wie nennt man das, Honorable Mention verdient hat. Und dann würde ich vielleicht auch einfach klassisch Svenja Wanghoost nennen. Ich glaube, das ist schon
Olympiasiegerin.
jemand, Olympiasiegerin, und ist schon jemand, die ja sehr treu auch der deutschen Liga war, die zwar im Ausland gespielt hat, aber die für mich eine Spielerin ist, die der Liga auch lange Zeit ein Gesicht gegeben hat, was der Liga gut gestanden hat und auch noch immer stehen würde, wenn sie noch spielen würde. Aber genau, das, die würde ich jetzt mal nennen.
Okay, also das war schon ein guter Build-up. Also während ich gesprochen habe, habe ich auch schon so gedacht, okay, hätte auch jetzt die Geschichte zum Personal Goat sein können. Aber Hanna, Personal Goat, das werden wir in der nächsten Folge besprechen, wer deiner und meiner ist. Und solange müssen sich die ZuhörerInnen jetzt gedulden. Wir machen es aber noch so, wir haben noch das Basketball-ABC, weil damit kann ich nicht leben, wenn wir jetzt aus einer Folge rausgehen ohne das Basketball-ABC. Das ist meine leicht autistische und ADHS-lastige Persönlichkeit könnte damit nicht leben. Und ich glaube auch die ZuhörerInnen nicht. Das heißt, wir haben noch das Basketball-ABC und dann entlassen wir mit dem Cliffhanger, wer ist unser Personal Goat? Hanna, wir haben heute den Buchstaben Q. Ich hab was. Ich hab ein Wort. Ich habe
Okay.
wirklich, also bei jedem anderen Begriff habe ich so viel online
Ja.
gefunden zu
Ja.
Begrifflichkeiten. Bei Q habe ich halt auch tatsächlich nur ein Wort dastehen. Fällt dir was
Muss
ein?
ich, ja, mir fällt sofort was ein, was aber ganz, ja, es ist
Ach,
aber
krass.
unfassbar, es ist unfassbar banal.
Okay, na dann, gib
Es
den
ist
Countdown.
unfassbar banal. 3, 2, 1, Querpass.
Quadruple Double. Querpass, okay. Ja, Siehst du, da mache ich mir direkt, da habe ich jetzt auch direkt noch was dazugelernt. Und ich hoffe natürlich auch unsere ZuhörerInnen, ja, auch, aber wir geben trotzdem mal noch die Erklärung. Querpass,
Ja,
Hanna, fürs Vokabelheft.
ein Querpass ist, wahrscheinlich würde man das normalerweise heutzutage einen Skip-Pass nennen. Es ist ein Querpass, der einfach quer übers Feld gespielt wird.
Ja.
Also, ja, mehr kann man dazu jetzt irgendwie nicht sagen. Aber es ist definitiv ein Pass, der halt eben nicht, der sozusagen mittellinienübergreifend, nicht Mittellinien, sondern wie nennt man das denn?
Korblinie.
Korblinie übergreifend quer übers Feld gespielt wird.
Ja. Querpass. Erstes,
Querpass.
also der erste Begriff mit Q für die Vokabelhefte. Und ich hatte Quadruple Double. Das heißt quasi, also ich glaube, so das Gängige ist halt Double Double. Dann gibt es auch noch seltener mal eine
Triple
Triple Double. Und die nächste Steigerung ist das Quadruple Double. Das heißt, dass man in vier Kategorien. Ich glaube auch, es sollten positive Kategorien sein. Also wenn man jetzt 10 Turnover hat, dann hat man natürlich auch irgendwie ein Quadruple-Double, wenn man noch 10 Punkte und 10 Rebounds und 10 Assists gespielt hat. Aber eigentlich ist es natürlich gedacht, diese, sag ich mal, besondere Hervorhebung von positiven Werten. Und wenn man da 4 zweistellig hat, also wie gesagt, Punkte, Assists, Rebounds, Blocks, Steals, wären jetzt so die gängigen, die einem einfallen. Also 4 davon im zweistelligen Bereich, dann hat man ein Quadruple Double. Und den zweiten Begriff fürs Vokabelheft mit Q. So, das war Teil 1 unserer Folge, in der uns ChatGPT sagt, worüber wir reden sollen. Ihr könnt ja einfach, um euch die Wartezeit zu versüßen, nochmal die anderen Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, anhören. Und dann sagen wir euch in einem Monat, wer unsere Personal Goats sind. Bis dahin.
Bis dahin.
Time out over.